Der Anbieter hat sozusagen einen Fehler gemacht, weil er immer wieder an der gleichen Stelle springt oder sich dann auch nicht mehr rausreden kann mit, naja, wir wissen ja alle nicht, was die KI tut und so weiter. Da ist natürlich dann schon denkbar, dass der Anbieter eines solchen Tools, eines Agents, haftet gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner dafür, dass er eine mangelfreie Leistung erbringt. One, two,
spätestens seit ClaudeBot, OpenClaw, MoldBot, wie das Ding jetzt auch immer heißen will, ist klar, KI übernimmt ein bisschen das Ruder. Wir bauen schon länger Agenten, jetzt kam dieses Ding noch dazu. Wer weiß, was in den nächsten 3 bis 6 Minuten, Stunden oder Tagen so kommt. Und so spannend die ganze Nummer ist, so interessant ist vor allem auch die Frage, wie ist es denn, wenn mein Agent Mist baut? Was ist denn dann los für mich als Unternehmen? Was ist in meinem Verantwortungsbereich los, wenn dieses Ding mal total gegen die Wand fährt? Und genau das wollen wir heute besprechen, oder Patrick?
Ja, es ist halt extrem wichtig, ne? Und genau da ist unser Gast genau der Richtige, denn gerade bei rechtlichen Risiken, bei so einem Einsatz von deinen entsprechenden KI-Agenten da draußen, das Thema Haftung, Datenschutz bis zum jetzt EU-AI-Act, brauchen wir nicht ganz dringend, weil Dr. Martin Schirmbacher verbindet wirklich die tiefste Technologie mit seiner juristischen Klarheit, würde ich mal untertrieben ausdrücken. Deswegen, Martin, fantastisch, dass du da bist. Und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Jo, vielen Dank für dieses wundervolle Intro. Werde ich gleich ein bisschen rot. Wer bin ich? Ja, Martin Schirmbacher von Hertling Rechtsanwälte, bin Fachanwalt für IT-Recht. In Berlin, in der wundervollen Kanzlei Herting. Uns gibt es seit 30 Jahren. Ich bin tatsächlich seit 29 Jahren dabei. Bin bei der 121 Watt seit vielen Jahren der Exot, was das Rechtliche angeht. Mache da meine Online-Marketing-Rechtsseminare und DSGVO und AI-Acts und Rechtsseminare. Und daran sieht man schon ein bisschen, wie das Online-Marketing-Recht im Wandel ist. Und dafür brenne ich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Habe auch mal ein Buch dazu geschrieben. Ja, wenn früher alles Markenrecht war, war dann alles Datenschutzrecht zu DSGVOZ. Jetzt ist alles KI. Deshalb sprechen wir heute auch zu KI. Die Leute, die Mandanten, ob groß, ob klein, die zu mir kommen, kommen halt mit ihren Rechtsproblemen. Und dann ist es häufiger mal so, dass sie sagen, der Datenschutz sagt, das geht nicht. Compliance sagt, wir dürfen es nicht. Und dann ist ein bisschen mein Ansatz, da einen Weg rauszufinden und ich sag mal, Angebote zu machen, Risikoabschätzungen vorzunehmen, die dann vielleicht dazu führen, dass man es doch machen kann. Vielleicht ein bisschen anders, aber dann doch machen kann.
Und da kommen wir gleich zu der allerersten Frage. Was ist jetzt rechtlich eigentlich neu mit den Agenten? Du hast ja viele der Buzzwords gesagt, die wir schon seit vielen Jahren haben, so DSGVO und so weiter. Was ist denn jetzt neu plötzlich mit so diesen ganzen Agenten?
Ja, also ich glaube, neu ist vor allem das Autonome. Ne, also nicht neu ist der Einsatz von Software zum Vertragsschluss zum Beispiel. Nicht neu mehr ist, wir setzen KI ein, schauen nochmal drüber, was da passiert, veröffentlichen das oder lassen uns damit irgendwas machen. Ja, jetzt haben wir immer mehr bei Mandanten im Einsatz, KI im Einsatz, aber das Agentische führt natürlich schon dazu, dass wir Autonomie abgeben, Kontrolle abgeben und den Agenten mal machen lassen. Und da liegt wohl vor allem die Gefahr, aber das, was man berücksichtigen muss. Vor allen Dingen in einem Bereich, den wir jetzt durch andere KI-Anwendungen noch nicht so beeinflusst hatten, nämlich das Thema Vertragsschluss. Also das Thema, was kann ich jetzt wirklich einem Agenten als Consumer, aber auch im B2B-Bereich trauen, dass der für mich den besten Deal findet, aushandelt und dann Verträge für mich schließt? Und was passiert eigentlich, wenn der Mist baut? Ne, das hattest du ja im Intro schon ein bisschen erwähnt.
Ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis auch für unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Ist es halt de facto so, dass ich halt mittlerweile über entsprechende Verknüpfungen oder durch autonome Agenten, wie zum Beispiel den ChatGPT-Agent, wirklich eine Aufgabe vergeben kann. Schau mal das nächste Seminar zum Thema Online-Recht mit Dr. Martin Schirmbacher und buch mich dort ein. Und man sieht dann tatsächlich, wie ChatGPT sich seinen Desktop einrichtet und wirklich physisch auf Seiten navigiert, Formulare ausfüllt, Warenkörbe füllen kann und dann natürlich auch nach Zustimmung dann die Daten ausfüllen und abschickt.
Genau, und vor allem, wenn wir das jetzt im B2B-Kontext so ein bisschen sehen, dann haben wir ja die Möglichkeit, uns sehr einfach mit ein paar Klicks, zum Beispiel mit N8N, also so eine No-Code, Low-Code-Plattform, uns zum Beispiel einen Agenten zu bauen, der Support-Anfragen kategorisiert und beantwortet. Das also technisch super easy, aber da kommen wir eben jetzt genau so ein bisschen an das Problem. Technisch easy, im Feintuning dann schon anspruchsvoll, dass das Ding eben, wie man es so schön gesagt, kein Mist baut. Martin, wie ist es denn jetzt? Ich habe gar nicht die Absicht, dass mein Agent Verträge schließen soll. Also das wäre jetzt schon so ein bisschen extrem, finde ich, einem Agent schon mal den Vertragsschluss in die Hand zu geben. Sondern sagen wir mal, wir machen es ganz easy und sagen, mach mal Support. Und jetzt haben wir da vielleicht ein bisschen geschlampt in der Programmierung unseres Agents, im Briefing, im Prompting. Und der Agent bietet einen Vertragsschluss an einen Kunden. Wir bleiben jetzt im B2B und der bietet dem dann einen Liefertermin an. Der wollte vielleicht nur Liefertermine abfragen und unser Agent rennt wild durch die Gegend und bietet dem jetzt eine Container zu dem Preis von 1% dem ursprünglichen Preis an. Natürlich sagt der Kunde sofort gekauft. So, und jetzt? Ist das jetzt für mich bindend? Was ist passiert? Eigentlich sollte der doch nur die wichtigsten Support-E-Mails beantworten und jetzt hat der einen Vertrag geschlossen, oder?
Wir wollten ja sprechen über was neu ist. Das ist gar nicht mehr so ganz neu. Da gibt es sogar Rechtsprechung dazu. Ja, ihr kennt vielleicht diesen Air Canada-Fall, wo der Chatbot von Air Canada, dann doch B2C, aber im B2B natürlich genauso denkbar, Fragen beantworten sollte. Da ging es um bestimmte Rabattkonstellationen, ob man in einem bestimmten Fall einen Rabatt auf seine Flugbuchung bekommt. Da hat der Agent gesagt, ja klar, ist so. Ja, und dann stellt sich halt später raus, nee, ist doch nicht so. Und Air Canada hat dann gesagt, nee, also das stimmte gar nicht. Und wenn dir der Agent da was gesagt hat, wenn dir unser Chatbot was gesagt hat, dann passt es nicht. Absurderweise hat sich Air Canada in einem Gerichtsverfahren, das dann tatsächlich gegeben hat, damit verteidigt, dass sie gesagt haben, sei halt eine eigene Rechtspersönlichkeit und sei ja nicht wir gewesen, sondern es sei erkennbar gewesen, dass das eben diese AI war. Damit kommt man natürlich, und da sind wir dann schon bei der Haftungsthematik, da kommt man natürlich nicht durch mit, sondern wenn, und jetzt mal kurz ganz bisschen Jura-Basics, ja, zwei aufeinander passende, korrespondierende, sagt man, Willenserklärungen muss es geben für einen Vertrag. Und da kommt es halt drauf an, wie darf ich aus Sicht der jeweils anderen Partei eine Äußerung verstehen. Und wenn ich einen Chatbot nutze, da eine Serviceanfrage haben und der bietet mir einen Container zu 1% des Preises, da muss ich halt anschließend auslegen, wie darf ich das verstehen. Muss ich sehen, das ist ein evidenter Fehler von einem Service-Chatbot oder kann es durchaus sein, dass die mir jetzt ein gutes Angebot machen, bin schließlich ein guter Kunde, der enttäuscht gewesen ist und das soll jetzt ihr meine Concession sein sozusagen. Also da kann man sich schon vorstellen, dass man da zu dem Ergebnis kommt, jetzt ist der Vertrag erstmal zustande gekommen. Pech für Air Canada oder den B2B-Händler.
Das heißt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel als Szenario sehen, ich baue mir einen Agent, der automatisiert meine Budgets bei Meta-Ads anpasst, rauf, runter. Und da passiert ein Fehler und der setzt das massiv rauf, dann habe ich im blödsten Fall Pech und kann nicht bei Meta anklopfen und sagen, sorry, das sollten nur 100 und nicht 100.000 sein. Pech.
Man muss sich halt die Lage aus Sicht von Meta in dem Fall vorstellen. Also wie soll Meta denn deine Spendings von 99.700 Euro interpretieren, als du wolltest es? Meta weiß ja nicht, dass du einen Agent einsetzt, der crazy Sachen macht, genauso wie du auch einen Praktikanten hättest falsch steuern können, der losgeht und dachte, sich da in einer Null geirrt hat und oder in zwei, drei Nullen und dachte, wir machen nicht 1.000, sondern 100.000 Euro Werbespendings. Insofern, aus Sicht von Meta ist natürlich ein Vertrag zustande gekommen und die Frage, die man dann auch im Real Life stellen würde, ist, darf ich da jetzt noch anfechten? Komme ich sozusagen raus, weil ich einem Irrtum erlegen war, weil es einen Übermittlungsfehler gab, aber ein Übermittlungsfehler ist es evident nicht, ne? Weil es ist ja so übermittelt worden, wie wir wollten. Ja.
Okay, also wir haben jetzt schon mal Frage Nummer 1, was ist neu? Okay, das Ding handelt autonom, wir haben nicht mehr für jeden Schritt die Kontrolle. So ganz so neu, die Story mit dem Praktikanten, finde ich so ganz so neu ist es dann auch wieder nicht, weil die haben ja auch gewisse, wenn es blöd läuft, mehr Berechtigungen, als sie haben sollten, ähnlich wie unsere Agents. Dann Nummer 2, können die Dinger Verträge schließen? Die Teile per se nicht, aber die handeln ja in dem Sinne für mich. Also die Antwort lautet verkürzt ja. Und das ist natürlich dann schon eine interessante Sache, weil wir gleich in den nächsten Themenbereich damit durchübergehen. Ja, wer haftet denn dann? Also jetzt war ja der Schaden bei uns. Aber wir können ja auch einen Agent machen, der vielleicht bei einem Dritten einen Schaden verursacht. Was ist dann? Wer haftet für den Agent?
Und mich würde auch in dem Zuge, Martin, noch, vielleicht sollten wir das noch dazu packen, interessieren, es gibt ja parallel die KI-Verordnung Artikel 4 mit der Schulungspflicht. Das heißt, wenn jetzt unsere Mitarbeiterin Sarah etwas gebaut hat und wir können gar keine Schulungspflicht nachweisen, ob dann sogar, ne, also jetzt mit meinem Laiensprech, irgendwie eine Art der Fahrlässigkeit sogar vorliegt. Ne? Also das würde ich noch mit in den Topf werfen.
Ja, großer Topf, den wir jetzt aufgemacht haben. Und ich will sogar noch mal einen Schritt zurückgehen mit den Verträgen noch mal kurz. Ne, also nur, dass wir es einmal erwähnt haben, Elefant im Raum, UCP, Universal Commerce Protocol. Also auch als Händler habe ich ja in der, habe ich ja die Möglichkeit, mich sozusagen einzurichten auf ChatGPT-Bestellungen, auf Bestellungen autonom in meinem Shop, wo dann eben zwei Agenten miteinander sprechen und nicht ein Mensch, ein Agent. Und auch dort ist vollkommen eindeutig, dass dort Verträge zustande kommen können. Man kann sich dann darüber streiten, wie oder juristisch überlegen, sind es jetzt Stellvertreter oder Boten, sind es im Prinzip alles nicht, weil beide Seiten bedienen sich technischer Hilfsmittel, wie wir jetzt uns auch eines Computers bedienen, wenn wir im Onlineshop einkaufen gehen. Insofern kommt dort einen Vertrag zustande. Und was die und die Frage Anfechtung hatten wir diskutiert, ist eher auf tönernen Füßen. Wir können noch diskutieren, ob vielleicht der Agent was falsch gemacht hat, den wir ja, wenn wir ihn selber programmieren, dann ist klar, dass wir dafür verantwortlich sind. Aber es ist ja auch denkbar, dass wir ein Tool einkaufen, was wiederum von uns gepromptet wird und wir haben aber gar nichts falsch gemacht, sondern der Anbieter hat sozusagen einen Fehler gemacht, weil er immer wieder an der gleichen Stelle springt oder sich dann auch nicht mehr rausreden kann mit, naja, wir wissen ja alle nicht, was die KI tut und so weiter. Da ist natürlich dann schon denkbar, dass der Anbieter eines solchen Tools, eines Agents, haftet gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner dafür, dass er eine mangelfreie Leistung erbringt. Nur, ja, was in aller Regel, was wir auch den Unternehmen, die solche Agenten anbieten, in die Verträge schreiben, wenn wir sie vertreten, ist natürlich, dass sie nichts machen, außer die KI-Infrastruktur zur Verfügung stellen, gewisse Service-Level, aber in keinem Fall versprechen, dass irgendein bestimmtes Ergebnis bei rauskommt und schon gar nicht, dass da richtige Ergebnisse bei rauskommen. Insofern ist die Haftung des Anbieters oder die Hoffnung, dass man dann auf den Anbieter zurückgreifen kann, tatsächlich eher unbegründet. Insofern kann man da häufig, bleibt man da tatsächlich drauf sitzen, muss gucken, ob man eine Versicherung findet, die dafür haftet. Und dein Beispiel, wir verursachen einen Schaden bei einem Dritten. Sarah, ja, dafür hafte ich natürlich. Und egal, ob ich da KI eingesetzt habe oder nicht. Und da braucht es, um jetzt den Topf zuzumachen, Patrick, nicht einmal eine Verletzung von Artikel 4 der sozusagen KI-Kompetenzpflicht in Unternehmen. Die kann dann vor allem, wenn sie nicht da ist, das ist eigentlich so ein bisschen der Witz bei dem Artikel 4, für eine, sagen wir mal, interne Haftung der Geschäftsführung führen. Also, ja, um es jetzt noch ein bisschen weiter zu drehen, mein Unternehmen erleidet jetzt 1 Million Euro Verlust, weil wir Agents losgeschickt haben, ohne sie gescheit zu überwachen. Ja. Dann kommt der Aufsichtsrat oder die Gesellschafter und sagen, wie kann denn das passieren? Wie können wir denn jetzt hier 1 Million? So, und dann stellt sich raus, die Kollegen haben immer gesagt, ja, wir müssen mal eine Schulung machen. Und der Chef hat gesagt, kein Budget dafür, wir können nicht immer schulen. Könnt ihr euch ja am Wochenende mal ein bisschen neue KI-Wissen antrainieren, dafür haben wir keine Zeit. Und dann ist sogar denkbar, wenn er das vernachlässigt hat, dann hätten die Gesellschafter oder die Gesellschaft dann möglicherweise sogar ein Argument gegen die Geschäftsleitung vorzugehen, weil sie sich eben nicht um KI-Kompetenz im Unternehmen gekümmert haben. Bisschen weit gedreht, aber nicht völlig ausgeschlossen und kommt auch vor. Das ist ja der Kern von Compliance und dann eben auch KI-Compliance.
Was ich wahnsinnig mag an der Geschichte, Martin, wie du das aufziehst, ist, dass so, wir alle sind so total im AI-Hype und im Magic-Hype und es einfach mal Software zu nennen. Finde ich halt einfach großartig, weil das genau das ist. Ich sage ja, nur weil ich mit Gmail eine beleidigende E-Mail verschicke, habe ich jemanden immer noch beleidigt, ob ich das jetzt total per E-Mail, also per Software mache oder im Vier-Augen-Gespräch. Am Ende, der Tatbestand bleibt der gleiche und das finde ich wahnsinnig erdend. Einfach zu sagen, ist
aber so, sind wir halt Juristen. Ne? Wir versuchen ja immer zu gucken, was gibt es da schon. Unser BGB ist aus dem Jahr 1900, dass wir dann zu KI nichts finden werden, trotz aller sozusagen aktuellen Gesetzesänderungen, ist irgendwie klar. Wir finden inzwischen schon ein bisschen was zum E-Commerce und so. und wie da jetzt E-Commerce-Verträge zustande kommen. Aber ja, natürlich müssen wir immer zurückgehen und gucken, was gibt es denn da schon, und da ist die Software ja nicht weit.
Ja.
Und apropos nicht weit, schöne Überleitung, die DSGVO. Die haben wir ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und immer wenn wir über KI sprechen, ist die DSGVO nicht weit. Zumindest in meinen Seminaren ist es so, dass ich inzwischen den ganzen Datenschutzteil schon immer nach vorne genommen habe in manchen Seminaren, weil ich so viele Fragen im Laufe des Seminars kommen. Normal mache ich das immer so zum Schluss, so das Hässliche dann hinten raus. Übrigens Datenschutz, das mache ich immer schon immer ganz vorne, weil die Leute so viel fragen. DSGVO bleibt uns nicht erspart. Jetzt haben wir ja gerade das Beispiel gehabt, meine Support-E-Mails. Wir bleiben bei dem Agent, den haben wir jetzt repariert. Der bietet jetzt auch keine 1% Container-Preise mehr an, aber er verarbeitet ja personenbezogene Daten. Darf der das?
Also auch da gucken, wer ist denn der Agent? Ja, darf der das? Wenn er ich ist, dann, und was er in der Regel sein wird, also ja, ein Unternehmen nutzt einen Agent, dann ist er erstmal Teil dieses Unternehmens und dann muss sich das Unternehmen überlegen, ja, was darf der, darf ich eigentlich das, was der Agent da macht, mit diesen Daten machen? Ich nenne es in meinen Seminaren immer 3 Level Datenschutz. Erstens, ja, Rechtsgrundlage, Löschfristen, Datenschutzinformationen, also alles die Frage, die eigentliche Frage, die viel zu kurz kommt in den ganzen Diskussionen, dürfen wir eigentlich das tun, was wir da tun? Und wenn der Agent zum Beispiel automatisiert Anträge, Kreditanträge ablehnt, dann ist das eine Datenverarbeitung, weil er irgendwie meint, herausgefunden zu haben, was das für ein Kunde ist, und dann sagt, nee, also der eignet sich nicht, den schicken wir lieber zur Konkurrenz, das ist zu teuer, den ist nicht versicherbares Risiko, whatever. Ja, dann ist jedenfalls in einem B2C-Kontext, also wenn wir es nicht mit juristischen Personen, sondern mit natürlichen Personen zu tun haben, ja, schon dort an DSGVO-Stelle womöglich Schluss. Man bräuchte eine Einwilligung der Leute, die natürlich nicht erteilen werden, um diese Daten in dieser Art zu verarbeiten. Oder wir brauchen dann eben einen Human in the Loop, der über diese so eine Entscheidung nochmal entscheidet. Das heißt, Level 1, wir müssen uns erstmal überlegen, ja, sozusagen Schritt zurück, dürfen wir das eigentlich selber machen, was dort passiert. Level 2, jetzt ist es ein Dienstleister und die Daten werden in die Cloud geschickt oder automatisch in der Cloud verarbeitet beim Agenten. Und dann ist die Frage, ist es eigentlich in Ordnung, so einen Dienstleister dazu zu holen? Da sagt uns Artikel 28 DSGVO, wir müssen den Dienstleister sorgfältig auswählen, wir müssen über technisch-organisatorische Maßnahmen sprechen und der Dienstleister muss sich dazu verpflichten. Und wir müssen eine AV-Vereinbarung, also eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, ein DPA, ein Data Processing Agreement, abschließen. Wenn wir das machen, erstmal kein Problem. Level 2, Haken dran, ja, wir haben es ordentlich ausgewählt und so weiter, passt. Und dann kommt Level 3, da springen meistens die Datenschützer zuerst drauf. USA, Drittlandstransfer, ja, der sitzt doch in den USA oder wahlweise, das läuft doch alles auf AWS-Servern oder ja, die US-Regierung. Und dann am allerhäufigsten kommt dann noch der Cloud Act. Ja, da gehen meine Warnlampen manchmal an, wenn ich das so höre. Ja, es ist so, dass der Drittstaatentransfer außerhalb der Europäischen Union, also entweder der Serverstandort außerhalb oder das Unternehmen, mit dem wir kontrahieren, sitzt außerhalb der Europäischen Union, dann haben wir einen Drittstaatentransfer und dann müssen wir uns anschauen, haben wir zusätzliche, ja, wir brauchen zusätzliche Garantien, gibt es die? Und die kann es geben, zum Beispiel dadurch, dass der Dienstleister dem Data Privacy Framework unterworfen ist, gibt es eine Liste, in der man nachschauen kann, und wenn der da drin ist, ist man erstmal per Definition safe. Wir haben unsere Hausaufgaben bei Level 2 gemacht. Wir haben geschaut, ist es ein seriöser Dienstleister? Dürfen wir den auswählen? Und wenn er dann noch diesem DPF unterworfen ist, dann ist es rechtlich erstmal in Ordnung. Dann mag man immer noch sagen, je nachdem, was ich für Daten verarbeite, ja, ich arbeite für mehrere Gesundheitsdienstleister, denen würde ich jetzt nicht empfehlen, da jetzt Daten von möglichen Patienten im EU-Ausland zu verarbeiten. Ja, aber generell möglich ist es, insbesondere für weniger sensitive Daten, spricht auch ehrlicherweise nichts dagegen. So, jetzt kam da, glaube ich, KI nicht ein einziges Mal drin vor und Agenten schon mal gar nicht. Ja, auch da, wir fallen zurück auf das, was wir schon immer haben. Und die DSGVO spielt natürlich eine Rolle. Ja, aber wenn es darum geht, was macht der Dienstleister, ist wiederum kein riesiger Unterschied. Nur auf Level 1 spielt überhaupt eine Rolle, dass das jetzt mit KI ist und welche Voraussetzungen gelten da.
Du hast gerade von dieser Liste gesprochen. Gibt es eine Möglichkeit, ist die offen abrufbar? Also können wir die verlinken in den Shownotes? Das
können wir auf jeden Fall machen. Sonst, wer zu faul ist, in den Shownotes zu gucken, Data Privacy Framework List googeln. Da ist der erste Hit die Liste, so gehe ich auch immer vor, die Liste des amerikanischen Handelsministeriums. Da kann man dann von A bis Z wie Zoom nachschauen, wer dort eingetragen ist. Wer nicht. Es gibt natürlich schon ein paar KI-Probleme im Datenschutz, ja, also Level 1, damit KI-Modelle vernünftig funktionieren, brauchen sie Kontext, brauchen sie viele Daten, und da ist dann natürlich schon die Frage, was ist mit Datenminimierung, Datensparsamkeit, wie kann man das argumentieren, was ist, wenn der Agent sensible Informationen ungefiltert an Händler-APIs raushaut, da muss ich halt schon gucken, was kann der, welche technologischen Maßnahmen haben wir, aber wir sind erstmal auf Level 1 und sind erstmal bei der Frage, welche Daten werden überhaupt verarbeitet, das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Assessment dessen, was wir unter Nutzung des Agenten als Unternehmen eigentlich anfangen.
Das heißt, bei meinem Support-Agent, der unsere E-Mails, das ist so einer der allerhäufigsten Cases, wo die meisten Unternehmen jetzt ja schon Agents im Einsatz haben. Also wenn Unternehmen Agents im Einsatz haben, dann meistens ja hier so First-Level-Support. Da wird ja zum Beispiel die E-Mail-Adresse und wahrscheinlich noch der Name. Wir gehen jetzt mal von einem B2B-Case aus. Wir gehen jetzt mal nicht von medizinisch sensible Daten oder sowas aus, sondern von sowas, okay, das ist ein bisschen nüchterner. Da kriegen wir eine E-Mail-Adresse, da kriegen wir einen Vor- und Nachnamen und da kriegen wir vielleicht, wo bleibt mein Container, wenn wir beim Container bleiben wollen. Wäre das jetzt aus deiner Perspektive relativ schnell überall einen Haken dran, wenn wir eben das befolgen, dass wir sagen, wir haben das sorgfältig ausgewählt, wir brauchen Vor- wie Nachnamen für die Verarbeitung, weil wir die ja zuordnen müssen, zum Beispiel bei uns in unserem CRM müssen wir die Mails ja zuordnen können. Wäre das aus deiner Perspektive unkritisch umsetzbar?
Im Zweifel schon. Also dein Case, wie du jetzt gerade sozusagen maximal abmildernd geschildert hast, B2B-Bereich, nur geschäftliche Daten, keine Heimadressen, keine privaten E-Mails, keine Handynummern, dann sehe ich dann und wir eben, genau wie du es gerade gemacht hast, uns für jedes Datum, für jeden Verarbeitungsschritt überlegen müssen, dürfen wir die Daten zu diesem Zweck eigentlich verarbeiten? Da werden wir schnell dazu kommen, entweder aus Vertrag oder wahrscheinlich hier aus den berechtigten Interessen. Level 1 also in Ordnung. Level 2 wäre, dass wir das nicht selber machen, sondern durch einen Dienstleister. Vollkommen in Ordnung, wenn wir den ordentlich auswählen, AV-Vereinbarung schließen, und wenn er in Europa ist, umso besser. Wenn er außerhalb Europas sitzt, haben wir dieses Zusatzthema, was aber auch in den Griff zu bekommen ist, wenn die sich halt diesem DPF unterworfen haben.
Wir gehen jetzt mal zum Beispiel ins Agenturumfeld. Im Agenturumfeld kriegen wir ja häufig, müssen wir ein NDA unterschreiben für Kunden, wo wir Infos kriegen, die sind nicht personenbezogen, aber das sind im weitesten Sinne vertrauliche Informationen. Wir gehen jetzt mal nicht vom Coca-Cola-Rezept aus, sondern vielleicht auch so, um wen handelt es sich? Also musste mal ein NDA unterschreiben, wo ich gar nicht sagen durfte, für welchen Kunden ich überhaupt tätig bin. Was ist mit so NDA-Geschichten? Wo ist da die Grenze?
Jetzt komme ich nicht umhin zu sagen, es kommt darauf an. Es kommt nämlich darauf an, was in dem NDA steht. Also da steht ja dann, wird verpflichtet, die Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind, oder wenn es schlechtes NDA ist, alle Informationen vertraulich zu behandeln. Dann ist halt die Frage, wie legen wir jetzt aus, vertraulich zu behandeln? Und da kommt es ja wieder auf den Vertrag an, nämlich den ihr mit dem Agentenanbieter habt. Ob der sich jetzt sozusagen auf den Standpunkt stellt oder ob der jetzt euch zusichert, dass er die Daten, das muss er, wenn er Auftragsverarbeiter ist, nur zu euren Zwecken verarbeitet, oder ob er damit eigene Sachen anstellen will, zum Beispiel sein Modell trainieren. Wenn er sein Modell damit trainiert, ist es datenschutzrechtlich eine Übermittlung, und dann ist es, die rechtfertigungsbedürftig ist, und dann ist es wohl auch ein Verstoß gegen dein NDA, weil du es eben nicht mehr vertraulich behandelst. Dritte, die du hier einbeziehen musst, was du ja notwendigerweise tust, wenn du deine Daten in der Cloud hast, bei Google oder bei Microsoft, siehst du ja auch Dritte ein, ist es natürlich noch kein Verstoß gegen jedes NDA, aber du musst dann eben für vernünftige Sicherungsmaßnahmen sorgen, und das tust du nicht, wenn du einen Agenten beauftragst, der sein Modell mit den Daten trainiert, die du da hochgeladen hast.
Ja. Sarah und ich nutzen das ja auch immer ganz eigennützig hier, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dich zu befragen. Ich habe jetzt schon NDAs auf dem Tisch gehabt. Da gab es dann zum Beispiel einen weiteren Passus, der besagt hat, es gibt dann einen Freigabeprozess, immer wenn es irgendwie Sinn ergibt im Projekt, ein Wissensdokument in diesen Kontext zu geben, zum Beispiel der KI oder zum Trainieren. Dass es dann einfach so eine Art Freigabeprozess benötigt. Das heißt, Dokument A wird von Person X sozusagen dann freigegeben für Modell Y zum Beispiel. Ist das so ein profanes Vorgehen, was dann, also es wird ja dann protokolliert praktisch, so ein bisschen wie beim Urheberrecht, weißt du, dass man sagt, ich habe dieses Medium, das stammt daher, folgende Lizenzen habe ich damit und ich darf es wie folgt nutzen, dass man das protokolliert entsprechend oder was genau ist da so der Best Case?
Genau, also ja, so einen Freigabeprozess kann man machen, da muss man nur gucken, wer darf jetzt da die Freigabe erteilen, dass dann in dem NDA klar oder irgendwo festgehalten ist, aus Sicht desjenigen, der die Daten verarbeiten will, ja, der hat ein Interesse daran, dass jede Freigabe von irgendjemand reicht. Ja, diejenigen, die auf die Geheimhaltung schauen, die wollen, dass vielleicht nur bestimmte Personen die Freigabe wirklich erteilen können, die das dann auch einschätzen können und berechtigt sind dazu. Aber klar, wenn es sozusagen, es ist immer gut, darüber zu reden und einen vernünftig strukturierten Prozess zu haben, das mag ja auch beiden helfen. Ja, in unserem B2B-Kontext hilft es ja vielleicht auch dem Kunden, dass seine Anfragen das nächste Mal noch besser verarbeitet werden. Dann muss er halt schauen, dass er in den Agent-Mode oder in den Chatbot dort nicht Informationen reinpastet, die er lieber nicht weitergeben möchte oder die er vielleicht nach NDA nicht weitergeben darf. Aber ja, da kann man natürlich zu vernünftigen Ergebnissen kommen, indem man da so einen Freigabeprozess installiert.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche, ich nenne es jetzt mal so ganz clickbaitig, Hacks? Gibt es denn irgendwelche Hacks? Sowas wie, dass ich in die AGBs schreibe, ich verarbeite alles mit KI, KI kann Fehler machen. Meldet euch bei jemand anderem, aber nicht bei mir.
So Freispruch per Default.
Genau. Also gibt es die, ich meine, das klingt alles ja sehr simpel, so wie du es erklärst. Da klingt das alles gar nicht so aufgeregt, denn in Seminaren erlebe ich das ganz anders. Also da ist schon Schnappatmung, wenn wir Content im Online-Texten-Seminar verarbeiten. Ja, was ist mit der DSGVO? Da ist dann auf jeden Fall, ja, da ist ja kein einziger personenbezogener Datensatz, aber da geht es um Themen für deinen Contentplan. Also da ist eine wahnsinnige Hysterie drin. Deswegen Frage 1, gibt es den Hack in den AGBs reinzuschreiben?
Was schätzt du, ist meine Antwort, nicht schuld. Sarah, was der 500.000-Euro-Hack, den ich jetzt hier verbinde.
Und schon ist der Martin arbeitslos. Der
Martin, ja, nutzt halt ChatGPT für deine Verträge. So machen wir es in Zukunft. Nein, also natürlich nein, eher im Gegenteil, ehrlich gesagt. Also alle Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, sind Fleißthemen. Alle Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, sind Themen, ja, bei der Frage, will ich eigentlich, dass meine Agenten Verträge schließen können. Das muss ich entscheiden und muss ich mich dafür entscheiden und dann auch danach handeln. Ja, da gibt es zum Beispiel verbraucherschutzrechtliche Themen, wenn es B2C ist. Ich muss dann, mein Agent muss dann den Kunden über das Widerrufsrecht belehren. Ja, also es gibt schon ein paar Themen, die ich mit bedenken muss und dann entscheiden muss. Und wenn ich sage, er soll keine Verträge schließen können, dann muss ich das eben versuchen auszuschließen. Dann hilft aber nicht, wenn ich ins Kleingedruckte schreibe. Übrigens, wenn mein Agent mit dir Verträge schließt, dann ist es nicht so gemeint. Wenn aus Sicht, das ist das mit den korrespondierenden Willenserklärungen und dem noch ein Fachbegriff, normativen Empfängerhorizont. Ja, also ich gucke auf einen genormten Empfänger, wie muss der die Aussage verstehen? Und wenn der Chatbot sagt, oder der Agent eben mit meinem Agenten automatisiert zu einem Vertragsschluss kommt, dann nutzt es nichts, dass der in seinen AGB sich vorbehalten hat, dass er keine Verträge schließen will. Ja, wenn ich den als Vertragsschluss, als Angebot, was ich annehmen kann, interpretieren muss, dann ist das auch ein Vertrag. Insofern gibt es den Hack nicht, sondern wirklich, wirklich, wirklich Fleißarbeit des Vertragsrechtliche sauber aufzusetzen, den Datenschutz sauber aufzusetzen, da helfen diese drei Level, die wir gerade besprochen haben und genau die Überlegungen, die du angestellt hast, zu der Frage, ja, welche Daten werden zu welchem Zweck verarbeitet und dürfen wir das jeweils, Dienstleister, zweite Ebene, erst dritte Ebene, US-Datentransfer, und genauso ist es bei, ja, du hast es, glaube ich, Patrick, vorhin kurz erwähnt, KI-Verordnung, ja, gibt es da eigentlich noch Themen, auch da muss ich mir natürlich anschauen, was macht es, wenn ich als nehmen wir mal als Händler, KI einsetze, ja, werde ich dort, dann bin ich jedenfalls mal Betreiber eines KI-Systems. Es kann auch sein, dass ich zum Anbieter werde, wenn sich aus Sicht des Kunden ich derjenige bin, der das Tool anbietet und der gar nicht sieht, dass da irgendwie was anderes dahinter steckt. Und dann habe ich gegebenenfalls Pflichten, muss ich gucken, ist das ein Hochrisiko-KI-System, was ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Agentischen nicht so schnell sehe. Dann habe ich noch so ein bisschen Transparenzpflichten. Aber auch da, ja, da brauche ich ein KI-Governance-Projekt, aber ich brauche irgendeine Governance-Struktur, dass jedenfalls mal irgendjemand auffällt, dass ich mich damit befassen muss, dass es dort ein rechtliches Thema gibt und dem muss ich mich dann stellen und abarbeiten. Und das muss nicht immer ein Riesending sein, ja, aber ich muss ein paar Sachen eben berücksichtigen. Hacks ist schwierig.
Ich versuche es nochmal. Also, pass auf. Szenario. Wir haben einen Webshop und KI ist ja wahnsinnig gut darin, Zusammenhänge in Daten zu sehen, die, für die wir als Menschen deutlich länger bräuchten, um die Zusammenhänge zu sehen. Jetzt wäre es doch eigentlich eine smarte Idee, wenn ich einfach mal meine komplette Kundendatenbank durch die KI jage, Warenkörbe und. Wir sind im unkritischen Bereich, so, keine Ahnung, Schuhe. Und ich jage quasi mein halbes CRM mit allen Bestellungen und so weiter durch die KI und jetzt ich als Laie weiß noch von damals hier eine Webanalyse, Cookies, da müssen wir mal zu allem ein Häkchen setzen und überall ein Consent in unserem Consent-Banner. Kann ich mir als Webshop-Betreiber pauschal zusichern lassen, ich kann alle Daten, die ich da hier erhebe, durch die KI jagen? Also ja, bei den E-Mails, da sind wir jetzt mal so ein bisschen, sagen wir, okay, berechtigtes Interesse, Datenverarbeitung und so weiter. Aber wo ist da die Grenze? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Welche Einverständniserklärungen muss ich mir einholen, wenn ich irgendwas mit der KI verarbeiten möchte an Daten?
Auch hier, liebe Sarah, kein Hack. Im Gegenteil, die DSGVO, ja, so sehr wie wir sie lieben, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vor allem, aber die DSGVO sagt ja, ich muss vor allzu pauschalen Einwilligungserklärungen mich hüten. Ja, ich muss, die Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn sie für einen konkreten Fall erteilt wird. Und ja, sonst würden wir ja alle mit den Cookie-Bannern alle anderen 47 Einwilligungen abgeben, die man dann eben in einer Datenschutzinformation oder sonst wo in einem Einwilligungsstatement verpackt. Die sind alle unwirksam. Ja, wir diskutieren allen Ernstes mit Aufsichtsbehörden, ob zum Beispiel eine Einwilligungserklärung in die Werbung per E-Mail inklusive Personalisierung zulässig ist oder ob das zwei Einwilligungen sein müssen. Also eine Einwilligung in die Nutzung der E-Mail-Adresse zu Marketingzwecken und eine Einwilligung in die Verarbeitung der anfallenden Daten zu Personalisierungs- zu Marketingzwecken. Da sagen manche Aufsichtsbehörden, die müssten getrennt voneinander erhoben werden, dürften nicht gekoppelt werden. Und da kannst du dir vorstellen, wie die Antwort ist auf die Frage, darf ich von allen Besuchern, die auf meinen Webshop kommen, die Einwilligung einholen? Bist du damit einverstanden, dass ich mit den Daten, die du hier bei mir lässt, mache, was ich möchte und im Zweifel durch ein KI-System meiner Wahl jage?
Okay. Gibt es denn so zum Thema auch Einverständniserklärung jetzt bei unserem, wir gehen nochmal zurück zu unserem Support Agent für die E-Mails, gibt es da irgendwo einen Schritt, wo der User zustimmen müsste? Weil ich meine, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, muss er mir ja auch nicht zustimmen, dass mein Gmail seine E-Mail-Adresse verarbeiten darf.
Genau.
Wo gibt es so Punkte, wo man zustimmen müsste?
Also bei den Chatbots, auch da kommt es natürlich darauf an, was ich mit den Daten vorhabe. Aber der Fall, dass ich wirklich nur die Supportanfrage beantworten möchte und es ist transparent für den Kunden, dass das ein KI-Agent ist, der jetzt hier, also ob der wirklich so agentisch ist, ein Chatbot ist, dann ist es ein bisschen eine Frage des Einzelfalls, ob es schlau ist, eine Einwilligung einzuholen oder nicht, je nachdem, was ich noch mit den Daten machen möchte. Wahrscheinlich komme ich da mit berechtigten Interessen schon ziemlich weit, insbesondere im B2B-Kontext und wenn dann da nur, Ansprechpartner-Daten verarbeitet werden und ansonsten das gar keine personenbezogenen Daten sind, brauche ich im Zweifel keine Einwilligung. Andererseits habe ich auch schon, was eigentlich so meine Art ist, zur Einwilligung geraten, weil bei den Chatbots ist es ja so, die Leute wollen den ja nutzen. Ja, das heißt, das übliche Problem, was wir zum Beispiel im Online-Marketing mit der Einwilligung haben, ist ja, dass die Leute nichts sagen oder noch schlimmer Nein sagen. Ja, das haben wir ja bei den Chatbots eigentlich nicht. Je nachdem, wie die Einwilligung dort formuliert ist, wenn die Leute schon das akzeptieren, ja, man darf natürlich dann nicht sich alles Mögliche versprechen lassen, auch da wieder, aber diese normale Datenverarbeitung zu Beantwortungszwecken und dann eben möglicherweise auch um das dahinterliegende Feintuning zu verbessern, damit die Anfragen beim nächsten Mal noch besser verarbeitet werden. So eine Einwilligung werden die Leute im Zweifel erteilen, mit der Folge, dass man sie auch abfragen kann.
Und wie ist es, wenn es per E-Mail läuft? Also wenn der quasi gar nicht mit so einem, diesem klassischen Chatbot-Agent, wie wir ihn auch immer nennen wollen, auf der Webseite spricht, sondern wenn der mir eine E-Mail schickt an support@unternehmen.de und ich habe da einen Agent laufen, der diesen First-Level-Support macht, da kann der mir ja im Prinzip keine Einverständniserklärung schicken. Wenn wir jetzt mal sagen, es geht nicht über das Kontaktformular, sondern es geht über die E-Mail, die er sonst auch immer verwendet, wenn wir mit dem schon ewig in Kontakt stehen zum Beispiel.
Auch da, also ja, dann ist die Frage, ob ich das überhaupt brauche, ne, ob ich da eine Einwilligung brauche. Ansonsten kann ich ja schon fragen. Ich kann ja schon, bevor ich die interne KI anwerfe, automatisiert eine Antwort schicken. Ja, wir würden das gerne per KI machen. Wenn ich der Meinung bin, ich brauche da eine Einwilligung, sei es aus Datenschutzrecht, sei es aus UWG, weil wir anschließend Werbung verschicken wollen, ja, dann kann ich ja schon auch automatisiert fragen. Und dann ist es das eigentlich Spannende, was ist, wenn der auf der anderen Seite, was ja nicht mehr allzu lange dauern wird, auch seinen Co-Pilot scharf geschaltet hat und der dann wiederum Einwilligungen erteilt, ja, da gilt dann, was wir ganz am Anfang gesagt haben, schließt sich ein bisschen der Kreis, ne? Ja, wenn der die Einwilligung erteilt, ja, dann muss ich mich als derjenige, der auf der anderen Seite ist, dann auch so zu behandeln lassen, als hätte ich selber die Einwilligung erteilt, auch wenn es mein Agent war. Und da wird es dann schön, ja, da werden wir garantiert Fälle kriegen, nicht mehr dieses Jahr, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr, aber so Stichwort Prompt Injection, ja, wenn mein Agent den anderen Agent austrickst, damit der die Einwilligung erteilt oder eben die Freigabe erteilt für den Container für 1% des Warenpreises, ja, dann wird man wieder zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber erstmal ist die Rechtslage da eindeutig.
Ja, also gerade bei solchen Szenarien kommt ja dann irgendwann, muss es ja auch, du hast ja auch schon den Human Loop genannt zum Beispiel, dass man konkret definiert, wo gibt es eine zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil Captchas sind auch schon langweilig für die KI-Workflows. Das heißt, das kann nicht die Lösung, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel für diesen Human Loop zum Beispiel, dass man dort einmal mal, na, zum Beispiel sage, genau aufzeigt, in welchem Prozess braucht man eine bewusste Freigabe in diesem Loop zum Beispiel. Dann. Also ich muss sagen, ich werde mir hier dieses Skript schnappen und mir nochmal eine vernünftige Checkliste bauen lassen, Martin. Vielen, vielen Dank wirklich für diese sehr klaren Aussagen und ich finde, it depends vermeidest du hervorragend. Es war ja nur immer die Antwort auf Sarahs Versuch, etwas per Default in den AGB-Texten zu lösen.
Ich wollte es ja so schnell und einfach so. Okay, schreib mal rein, AGB, ich kann nichts dafür, melde dich bei jemand anders.
Nothing is easy with law. So, also.
Dann würde ich mal sagen, machen wir das, wie wir das schon kennen. Martin, du kennst es schon. Du darfst dir deine letzten Worte für diesen Podcast zurechtlegen. Die Checkliste, Patrick, die du gerade erwähnt hast, die hauen wir natürlich auch in die Shownotes, würde ich mal jetzt mal so ganz vollmundig versprechen. Und wenn ihr sagt, das war cool, das war hilfreich, dann hört euch die anderen Episoden mit Martin an. Der kann was, das habt ihr gehört und das hat er auch schon öfter bewiesen. Und wenn du doch auch weitere Episoden nicht verpassen möchtest, dann schau in allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube vorbei und lass uns auf jeden Fall 5 Sterne da, oder Patrick? Unter 5 ist langweilig.
Auf jeden Fall. Oder auch Wünsche in den Kommentaren zu Themen und Gästen natürlich sind auch immer herzlich willkommen. Also vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns auf allen gängigen Plattformen zum Konsumieren dieser Pod und Vodcast. Und Martin, du darfst das Format hier gebührend abschließen.
Ja, sehr gut. Dann komme ich von der Werbung nochmal zurück zum Rechtlichen und sage Folgendes. Also wenn wir schauen, was ist mit Agentic Commerce, überhaupt der Einsatz von Agenten, was muss man da beachten? Kümmert euch rechtzeitig um die rechtlichen Themen. Vermeidet den Ärger im Nachhinein. Vermeidet auch, dass ihr auf eure Juristen oder eure Data-Leute oder Datenschützer sauer seid, weil die am Ende euer schönes Projekt tot machen. Je wichtiger ein neues Thema für eure Strategie ist, umso wichtiger, dass ihr euch das eben auch rechtlich anschaut, eine Bewertung abgebt. Und wenn da rauskommt, kommt drauf an und ist nicht so ganz safe und who knows, was mit der KI-Verordnung ist und so weiter, dann müsst ihr eben Plan B haben, falls es sich herausstellen sollte später, dass das so nicht ganz geht. Und dann vielleicht noch ein Tipp, sorgt für eigenes rechtliches Know-how in euren Marketingabteilungen. Ja, sorgt dafür, dass die Leute sich ein bisschen auskennen, so wie Sarah, die ja DSGVO in ihre Seminare aufnehmen muss, weil die Leute 1000 Fragen dazu haben. Ja, das ist, was man machen soll, dann seid ihr auch viel besser aufgestellt, für ein Legal Sparring und für ein Sparring mit euren Datenschützern, wenn ihr selber wisst, was berechtigte Interessen sind und das mit den USA ja doch gar nicht so schlimm ist. So viel vielleicht von mir.
Sagt Dr. Martin Schirmbacher beim 121 Watt Podcast.